viel Licht, aber vor allem viel, viel Schatten. Good morning in the morning, Dennis.
Good morning in the morning, Gränke.
Na? Schönen guten Tag.
Was hast du das letzte Jahr so getrieben?
Eigentlich nichts. Ich hab meine Sachen eingepackt hier, mein Headset und mein Aufnahmegerät und so, hab das in den Schrank gelegt und dann habe ich mich aufs Sofa gesetzt und gewartet.
Ja, ich habe zwischendurch nochmal gestaubsaugt, aber sonst ähnlich.
Staubsaugen könnte ich auch mal wieder.
Ja.
Obwohl, weiß ich nicht. Jetzt sieht das so ein bisschen aus wie Schnee bei mir in der Wohnung, weißt du, wenn man so durch Schnee gelaufen ist.
Aber dann nicht so lange waschen, sonst hast du gleich noch einen ARD-Brennpunkt bei dir zum Thema Wetter, weil der bringt ja Quote.
Ja, das ist auch, glaube ich, nicht so schlimm, weil ich meine, hier liegt der Staub ja im Wesentlichen auf den Möbeln und auf dem Boden und liegt nicht auf dem Dach, also kann auch nichts einstürzen und es gibt keine Dachlawinen und so. Geht schon. Aber ich mache, glaube ich, gleich einen Staubengel und werde es dann in die Insta-Story einbauen. Nein, mache ich natürlich nicht, so ein Quatsch fass ich nie an. Was machen wir hier eigentlich, Dennis?
Wir podcasten zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus, Vulgo Dschungelcamp. Das tun wir jetzt im vierten Jahr oder im fünften Jahr?
Wir machen das gefühlt schon seit 100 Jahren.
Ja, haben genau.
Ich glaube 2014 haben wir damit angefangen.
Ja, dann ist es jetzt 14, quasi das 15, fünfte Jahr, oder? Das wir machen.
Ist es nicht auch so, dass einige unserer Folgen verloren gegangen sind?
Nee,
so?
von diesem Podcast ist nichts verloren gegangen, leider.
Aber Moment mal. Hä?
Unsere erste Folge war am 15. Januar 2015. Das heißt,
das war dann schon, 2014 haben wir es auch gemacht, aber
Es war anders. Noch im Rahmen des Mutterschiffs.
Ja.
An alle neu dazugestoßenen, wir podcasten täglich zum Dschungelcamp. Das heißt, im Fernsehen läuft die aktuelle Ausgabe unserer aller Lieblings-Soap-Opera, weil nichts anderes ist das, was die da machen. Unterbrochen von Werbung und ekligen Dschungelprüfungen leider. Dazu podcasten wir täglich, das heißt, ihr guckt das im Fernsehen und am nächsten Morgen habt ihr zum hoffentlich, so ist der jetzt der große Weltbeherrschungsplan von uns, eine Folge von uns, wo wir das Ganze besprechen und unsere Prognosen geben und unsere Einschätzungen und die Entwicklungen und Hoffnungen,
ja, das
Schmerzen.
Das klingt jetzt alles ein bisschen hochtrabend, das ist schon was zu viel. Das ist mir schon fast
Im Zweifel sind es Nacherzählungen, aber hey.
Ja, wir nehmen uns mal vor, nicht nachzuerzählen, was in der Sendung passiert ist, aber schaffen es dann trotzdem nicht und dann sagen wir am Ende noch, was uns gut gefallen hat, was uns nicht so gut gefallen hat und dann versuchen wir noch so Perlen herauszubilden und uns versuchen so Catchphrases rauszufinden, die was werden könnten. Keine Ahnung. Und dann sagen wir noch, dann versuchen wir noch zu ergründen, wer könnte denn jetzt in die Dschungelprüfung gewählt werden. Das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen einfacher sein, so wie es immer ist. Und dann ergründen wir, wer rausgewählt wird und so weiter und wer gewinnt und so. Da geben wir einfach unseren Senf zu ab und dann war es das auch schon. Also keine große Nummer.
Ja.
Eigentlich. Definitiv. Aber anhören, sonst ist Konfro.
Ja, und vor allem Kontinuität. Also man sollte schon gucken, hören. Beides.
Hier, pass mal auf. Ja. Wir haben am Montag einen Gast, der war auch schon mal da. Und wenn wir Leute dabei haben, die schon das eine oder andere Mal reingehört haben in den letzten Jahren, dann können sie sich vielleicht denken, warum dieser Gast jetzt mal wieder da ist. Und der kann eine Menge erzählen. Ich weiß nicht, wie viel er erzählen wird, aber ein Kandidat ist auf der Liste, da könnten wir durchaus Einblicke erhalten. Möglicherweise ein bisschen, erhoffen wir uns zumindest. So, riesengroße Ankündigung
Als
am Ende.
Als wären nicht alle anderen Prominentinnen oder Scheinprominentinnen dort in diesem Camp nicht offen wie ein Buch.
Ja, ne, aber ich rede jetzt ja von Menschen, wir reden mit Menschen,
wie du
die
und
sozusagen,
ich. Ja, ich weiß.
Ja, wie du und ich, ja. Ja, die auch tagtäglich mit diesen Kandidaten zu tun haben. Also tagtäglich ist übertrieben, aber des Öfteren. Das wird jeweils schön.
Ja.
Und ist ja egal. Das Problem ist leider auch, ist einer der langweiligeren Kandidaten. Aber es macht ja nichts, ja. Auch Julian FM Stöckel hat mal klein angefangen.
Ja, und der ist.
So.
Ja.
Wollen wir mal drüber reden, was erwarten wir denn? Also wir werden gleich mal kurz so die Leute mal so ein bisschen durchgehen und mal schauen, was haben wir denn für Material dieses Jahr, aber wir können ja mal so ein paar Gedanken, die uns so in den letzten Tagen gekommen sind, mal einfach so ganz grob zum Geschehen aussprechen. Also irgendwie, ehrlich gesagt, muss ich mal sagen, so wenig gefreut wie dieses Jahr habe ich mich selten.
Ja, es ist ein bisschen eine Mischung aus Routine und aus, okay, davon kenne ich jetzt wirklich niemanden. RTL wirkt wirklich verzweifelt. Das ist so ein bisschen gerade, also ich habe null Erwartungen, also ich habe weder negative noch positive Erwartungshaltungen, sondern ich bin, glaube ich, im Modus, dass ich ertrage das jetzt erstmal und entscheide dann, ob ich das vielleicht doch schlecht oder gut fand, was ich da jetzt sah. Also ich habe, es ist halt so ein bisschen so, oh ja, schon wieder Dschungelcamp.
Ich glaube, Routine trifft sehr gut und wir haben hier gerade mal nachgeschaut, wie die Sendungslängen sein werden in den nächsten Tagen. Und es ist tatsächlich so, dass RTL eigentlich weitermacht, was sie in den letzten Jahren schon gemacht haben. Die Sendungen werden länger. Also früher war das ja im Wesentlichen, gab es einstündige Sendungen und dann ab und zu mal ein bisschen länger, wenn man irgendwie Programmplatz zu füllen hatte. Jetzt ist es so, dass man tatsächlich so 2-Stunden-Sendungen sich vor die Brust nimmt oder 1-3-Viertelstunde und dann mal kürzer tritt, wenn irgendwie Stern-TV läuft und man die senden muss, damit man nicht irgendwelche Strafzahlungen oder so sich einfängt. Also wir werden mehr Material bekommen und wenn man sich die letzten Staffeln anschaut, hat man ja gesehen, das ist eigentlich nicht gut. Also die je mehr man das runter eindampft, kondensiert und sozusagen so ein kleines Extrakt an Wahnsinn ins Fernsehen stülpt, dann war es eigentlich immer unterhaltsamer, ne, und kurzweiliger. Also es kann unter Umständen sehr viel Langeweile auf uns zukommen. Und ich glaube, was du gesagt hast, das hat ja gerade schon routiniert, das trifft es eigentlich ganz, ganz gut. Also es wirkt auch das Ganze drumherum, auch von RTL, was man so mitbekommt. Die Dschungelshow, hast du gerade erzählt, ist jetzt von RTL Plus dann auf ins Hauptprogramm gewechselt. Das wirkt alles sehr, sehr, auch das Ganze drumherum wirkt immer professioneller.
Ja, also es war natürlich schon immer professioneller, aber man merkt ja, man aber dadurch, dass noch scheinbar
mainstreamiger.
Aber scheinbar das RTL kappt jetzt auch irgendwie klassische Beziehungen zu Bild. Das ist auch ganz lustig. Die Bild hat dann so einen großen Artikel, ja, Bild entlarvt alle schmutzigen Tricks beim Dschungelcamp. Ja. Und was hat RTL gemacht? Naja, haben einfach alle 60 Fragen der Bild-Zeitung mit allen Antworten einfach so veröffentlicht. Die machen jetzt auch einen eigenen Podcast. Die haben jetzt ihre Hauptseite irgendwie umgebaut und wollen zum Media-Hub und bla und fu werden. Also das Ganze wirkt auch auf die ganze Social Media, dass RTL gefühlt am liebsten 24 Stunden Dschungelcamp über alle Kanäle blasen möchte. Und ja, wie gesagt, wie du sagtest, wenn man halt das in den letzten Jahren gemerkt hat, also vor allem im letzten Jahr, wenn die Sendungen dann mal doch verlängert wurden plötzlich, also einen Tag vorher oder 2 Tage vorher, dann wurden die gestreckt mit sehr langweiligen Geschichten vom Lagerfeuer.
Oh. Ja, und es gab halt Zusammenschnitte ganz oft, ne, was wir mal vor Jahren besprochen hatten, als Kategorie fieser Teaser. Wo sehr groß etwas angekündigt wurde, was dann am Ende nichts war, das hat man sozusagen, naja, so mal als, also für mich hat sich das so angefühlt, es mag auch sein, dass es nur die verklärte Erinnerung ist, aber für mich hat sich das so angefühlt, als wäre das mal so eine Art Witz gewesen, auch mal Dinge so aufzubauschen und nachher sind sie nichts. Und mittlerweile gehört das zum Standardprogramm, so eine Art Cliffhanger in alles Mögliche, was da passiert. Und wenn es irgendwie nur, keine Ahnung, verdammt, wir haben vergessen, Holz nachzulegen, ist, überall muss so Suspense reingebaut werden, damit die Leute bei der Stange gehalten. Das hat mich ein bisschen in den letzten Jahren ein bisschen, immer mehr angeödet. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Bei den langen Zeiten der Sendung habe ich fast die Befürchtung, dass das schlimm werden könnte.
Das können wir, also kann das auch ein bisschen vielleicht sogar befüttern, diese Angst, weil RTL gerade über Social Media schon so die ersten Konfliktpaare anteasert.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Und ich weiß halt nicht, ob das am Ende sich nicht doch alle wieder wie in den Jahren davor auf einen Schweigepakt geeinigt haben. Immerhin haben alle jetzt Kissen dabei, also scheinbar ist unsere Empfehlung, die wir jahrelang ja ausgetragen haben, nimmt doch als wenigstens einen Luxusgegenstand mit, der nützlich ist, ein Kissen, ist ja jetzt angekommen, was vielleicht nicht gut sein könnte. Das könnte ein sehr gemütliches Camp mal wieder werden, so wie es die Jahre davor wurde.
Ja, aber da muss natürlich RTL auch ein bisschen flexibel sein in der ganzen Gestaltung. Ich weiß nicht, inwiefern das sozusagen die internationalen Vertragsregularien da zulassen, aber da muss man natürlich auch solche Sachen machen, wie nachts die Kissen oder wenn alle weg sind, die Kissen klauen und dann müssen sie sich die zurückerspielen und so ein Quatsch. Also da, von diesen Dingen, so mal schnelle Eingreiftruppen reinzusenden und irgendwas anders zu machen, irgendwas sozusagen neben der normalen Spur zu tun, um die Leute auch ein bisschen irgendwie aus der Reserve zu locken, davon müsste eigentlich mehr kommen. Dann kann die ganze Nummer auch wieder ein bisschen interessanter werden, glaube ich.
Wobei natürlich die Gefahr besteht, dass es wie im letzten Jahr das RTL vor allem das über das Regelwerk das tut und darüber dann zum Beispiel Luxusgegenstände oder Zigaretten wegnimmt. Und dann haben wir ein Jammercamp. Es ist ein zwieschneidiges Schwert. Da muss, ich glaube, das ist jetzt granulare Feintuning seitens RTL notwendig und kein grober Storyhammer.
Ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Verträge an, ne? Weil wenn die tatsächlich in den Verträgen so ein paar Sachen drinstehen haben, dass auch keine Bestrafungen möglich sind, wenn nicht gegen Regeln verstoßen werden und sowas, dann ist das natürlich dann auch für die Produktion ein bisschen schwer umzusetzen. Ne? Also muss man dann, also haben wir natürlich keinen Einblick, was ein bisschen schade ist. Deshalb sind wir für Leaks immer offen. Aber das könnte sozusagen das das sein, was es dann in der Realität aufhält, diese sozusagen etwas durchgedrehteren Strafaktionen oder wie man es auch immer nennen will.
Zumindest an einer Front hat RTL schon gedreht. Das Problem, dass die Leute quasi, nachdem sie aus der, also in die Raus-Voting-Phase kommen, also in die zweite Woche und dann einfach gehen, weil halbe Gage ist ja auch eine ganze Gage im Zweifel für viele. Ja. Wird jetzt entgegengesetzt, dass es jetzt quasi ganz offiziell auch von RTL verkündet, die Siegerprämie von 100.000 Euro gibt, der die Dschungelkönigin oder der Dschungelkönig bekommt, wenn sie durchhält. Mal schauen, ob das Motivation genug ist für den einen oder anderen Pleitegeier
im Camp. Ja, vielleicht müsste man eigentlich die Verträge so gestalten, dass man so eine Art progressive Tagesstaffelung hat, ne? Also, dass man sozusagen einen Tagessatz bekommt, den man drin ist, und der dann so progressiv ansteigt und wenn man rausgewählt wird, bekommt man dann seine Garantiesumme zumindest aus dem Vertrag oder so. Also das könnte man vielleicht noch ein bisschen klüger machen, aber auch da ist natürlich schwer rauszukriegen, wie da A, die Verträge ganz genau aussehen und zweitens, man muss natürlich auch immer Leute finden, die dann tatsächlich auch ins Camp gehen zu den Bedingungen, die RTL anbietet und also, um das schon mal vorwegzunehmen, ich meine zu erkennen, dass sie dieses Jahr ein bisschen, also es fehlt mir so der eine oder andere große Name, möchte ich mal sagen. Ja. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, das hast du mir gestern Abend noch geschrieben, das ist mir auch schon aufgefallen, die Profilseiten der Leute, da ist vielfach zu lesen von Selbstmordversuchen einzelner Kandidaten, die mal irgendwann hier oder da passiert sind in deren Leben. Das fand ich ein bisschen unbehaglich, hast du mir das noch geschrieben, da habe ich ja heute Morgen noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, also jetzt, verkrachte Existenzen sind natürlich immer gern gesehen im Camp, gar keine Frage. Aber eventuell versucht RTL da irgendwie auf Nummer sicher zu gehen und sich mehrere Leute einzusammeln, die schon mal richtig am Boden waren, damit zumindest einer von denen mal ein bisschen was erzählt. Also das war irgendwie so meine Befürchtung. Das könnte schon ein bisschen zu voyeuristisch werden für meinen Geschmack. Also und vor allen Dingen auch so geplant voyeuristisch. Das Camp ist natürlich an sich immer voyeuristisch, ja, das mögen wir auch dran, aber sozusagen das eigentlich Interessante waren ja immer die Sachen, die man über die Leute herausbekommen hat, die sie nicht unbedingt preisgeben wollten und die sie auch nicht so absichtlich preisgegeben haben, die man einfach so ablesen konnte an Reaktionen, die einfach so rausgepoltert sind oder was auch immer. Und das ist mir fast, also ja, da habe ich auch die Befürchtung, das ist ein bisschen zu abgebrüht und zu abgekocht und zu auf Nummer sicher eingekauft irgendwie.
Ja, ich wollte ehrlich gesagt das gar nicht so groß an die Glocke hängen, ist mir einfach nur aufgefallen, dass einfach bei vielen, auch einfach in jüngeren Jahren, also dass die, ja, die meisten sind auch da, glaube ich, alle raus und ich weiß, dass RTL darauf Wert legt, dass die da genug erfahrenes Fachpersonal vor Ort haben, die im Zweifel auch bei jeder Lebenskrise, die da auch vor Ort passieren könnte, eingreift. Aber ja, das ist schon hart, was dort an gebrochenen Lebensläufen dort ist, diesmal dabei ist. Also sind, was wirklich fehlt, ist der klassische, ich war mal ein Star, jetzt ist um mich ruhig und jetzt mache ich nochmal mein Comeback. Das, was über die vielen Jahre war oder viele, ja, die ein bisschen unterm Radar geschwungen haben. Also es, davon haben wir keinen. Also selbst jemand wie Peter Urlaub, der ist ja gerade nicht unerfolgreich. Der läuft ja den ganzen Tag mit seinem Kosakenchor durch die Gegend.
Ja, und was mir auch so ein bisschen fehlt, ehrlich gesagt, das sind auch so Typen irgendwie, ne? Also so ein Günther Gabriel, da war halt schon mal von vornherein klar, dass der Typ ist halt eine Ansage. So. Ist jetzt nicht so viel von da. Wir können ja mal langsam übergleiten in die einzelnen Teilnehmerinnen. Ne? Und da haben wir als erstes schon mal so eine Nummer, wo man vielleicht sagen könnte, naja, der war mal bekannt, jetzt ist er nicht mehr so bekannt, aber immerhin noch so halbwegs erfolgreich. Oder zumindest halbwegs, ja, wie nennt man es denn, erfolgreich ist übertrieben. Aber
meinst du wirklich erfolgreich? Also, ich glaube, dass Tommy Pieper, der ist pleite. Das, was man so liest, hat er das mit Autos und Partys umgebracht, das Geld. Oder weggebracht oder um die Ecke gestellt. Sagt von sich auch selber, dass Alf zwar seine definierende Rolle war, aber sie ihm auch irgendwie alles kaputt gemacht hat. Weil er wird halt nur darüber definiert und hat irgendwie keine anderen Aufträge. Da ab und zu mal eine kleine Rolle oder mal dort eine Sprecherrolle. Aber er lebt von sehr wenig Rente. Er hat irgendwie zu seinem 75. Geburtstag gab es so eine Reihe von Porträts. Das war jetzt vor 3 Jahren. Und dann hieß es, naja, wenig los. Ich gehe mal jetzt ein bisschen abklappern. Da ist wenig. Auch die geschätzte Gage. Kurzer Einschub.
Das hat mich auch irritiert. Die ist ziemlich niedrig.
Genau. Also die geschätzte Gage kommt von meiner neuen Lieblingsseite und zwar vermögenmagazin.de. Sie ist geschätzt. Das ist nicht mal die klassischen Bildlich, sondern es ist eine geschätzte Gage, die von der Fachredaktion dieses Magazins das Prominente auf ihren Vermögen schätzt. Aber auch sehr ausführlich. Also wir werden das gleich beim nächsten Kandidaten sehen. Dessen Profil ist sehr, sehr ausführlich auf deren Webseite. Daher sei das mit Vorsicht zu genießen. Wir sagen es nur. Geschätzte Gage ist bei ihm tatsächlich nur 30.000 Euro. Aber wenn du halt nur von Rente lebst und wenn du es klug anlegst und davon irgendwie dir nur 400 Euro im Monat holst, wovon man plötzlich doch schon wieder angenehm leben könnte, vor allem wenn Unterkunft gesichert ist, dann kann man die nächsten Jahre nochmal einen schönen Altersabend haben.
Ja, muss man sagen, aber das ist ja nun auch nicht so, dass er irgendwie in völliger Armut lebt. Ne? Ich glaube, er lebt er hat mal angegeben, in einem Haus, das gehört zwar seiner Frau, aber trotzdem lebt er in einem Haus bei München. Also, naja gut. Also, was ich damit sagen will, ist, das ist jetzt irgendwie nicht jemand, der höchst verschuldet ist und jetzt nochmal versucht, unbedingt irgendwie an Kohle ranzukommen und auch nochmal seinen dritten Frühling zu erleben, sondern mir ist nicht so hundertprozentig klar, warum er ins Camp geht. Der nimmt irgendwie so die Gage gerne mit, klar, aber ich glaube, das ist es dann im Wesentlichen auch.
Vor allem hat er 2016 hat er gesagt, dass er nicht ins Camp gehen möchte. Er hat irgendwie der Gala gesagt oder irgendeine andere Zeitung, ob die Gala zitiert ist, bei diesem Schwachsinn da im Urwald will er nicht mitmachen, auch wenn es dafür regelmäßig Angebote kommen würden. Das Schmerzensgeld für den Blödsinn kann mir keiner bezahlen. Ich war schon Alf. Ich muss mich auch nicht noch zum Affen machen. Also entweder ist die Gage doch wirklich sehr, sehr hoch und bezahlt jetzt dieses ominöse Schmerzensgeld. Oder es ist Verzweiflung. Ja, ich glaube, letztere.
Oder man hat ihm halt so ein paar Sachen zugesichert, die er unbedingt haben wollte. Ne? Kann ja auch sein.
Also er ist
der Dschungel-OP mit 77 ja. Jahren, er ist der älteste Kandidat im Feld und wir haben das schon öfter gesehen, dass bei älteren Kandidaten das auch so ist, dass die oft für Prüfungen gesperrt waren, gerade die dann etwas körperlicher waren und die nicht mehr so möglicherweise nicht mehr so einfach zu machen sind in dem Alter.
Und was man neben der Gage nicht vergessen sollte, ist, die Mediengruppe RTL Deutschland ist vielfältig und Teil dieser Deals sind ja auch weitere Auftritte in Formaten dieserjenigen Gruppe.
Richtig.
Und das ist natürlich auch immer nochmal ein Sprungbrett, weil
Promi-Dinner,
ab durch den Garten, ab durchs Beet, was auch die ganzen Vox-Sendungen, Promi-Sendungen, Trash-TV-Sendungen gibt. Kommt ja nochmal
verkaufen und Neues kriegen.
Da gibt es ja auch nochmal ein bisschen Gage und ein bisschen
Aufmerksamkeit. Diese Griechen.
Ja, genau. Ich kaufe ein Auto für 200 Euro und versuche daraus ein Porsche zu machen.
Ja.
Sehr schön. Also
ist aber ein erstaunlich unterhaltsames Konzept, ne?
Ich gucke jeden Tag Shopping Queen. Sorry, ich weiß, wie erfolgreich Vox mit ihrem Vorabendprogramm ist.
Vox übrigens mal angetreten als das Dreisat der Privatsender.
Ja.
Ein bisschen was für intelligentere Menschen. Wollte ich nur gesagt haben. Noch ein interessanter Fact für zu Tommy Pieper. Hat nicht nur in den 70er Jahren in einer Krautrock-Band gespielt, sondern, und er ist nicht nur die Stimme von Alf, das weiß ja jeder, sondern er ist auch die Stimme des Bausparfuchses der Bausparkasse Schwäbisch Hall.
Ah, auch bis heute?
Ja, es gibt auch auf seiner Agenturseite, gibt es auch tatsächlich so Hörproben.
Ah, okay.
Da gibt es auch den Bausparfuchs zu hören.
Luxusgegenstände sind Nackenkissen und Spazierstock.
Ja, er hat sich auch so ein richtiges Outfit zusammengestellt.
Ja, das wird
also in seiner RTL, ja, in seiner er hat sich überlegt, wie will er denn nach Australien reisen?
Er hat zwei Tropenhüter eingepackt.
Und dann hat er sich einen Tropenhut mitgenommen.
Nee, zwei. Einen müssen wir im Koffer als Ersatz.
Ja, also das könnte vielleicht darauf hindeuten, dass er sich auch ein bisschen mehr überlegt hat und auch vielleicht so eine Art Rolle spielen will oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wird man schauen müssen. Ein bisschen schwer einzuschätzen. Wahrscheinlich nicht der unterhaltsamste Typ, weil er schon ein paar Geschichten zu erzählen haben wird. Aber so richtig verstehe ich es nach wie vor nicht. Müssen wir gucken. So, kommen wir zu Bastian Gilmeier.
Genau, wir vermeiden seinen Künstlernamen, weil das ist albern. Ja. Weil da steht für eine Quadrillion Dingsies.
Eine Quadrillion.
Ja.
Ja. Größter Vorsatz für Maßeinheiten. Also, Bastian Gilmeier, ich habe hier Folgendes notiert. Schmieriger Unternehmertyp, Typ Buchautor und Reality-TV-Darsteller. Ich glaube, das
Na, er ist vor allem dafür bekannt, dass er auf ProSieben rumlief als irgendwie der protzige deutsche Millionär. Wobei
genau, in den USA.
Ja.
Mit einer Frau, die ebenfalls knapp wie er und immer in weiß gekleidet war, in einer weißen, eigenartigen Villa.
Und wie gesagt, als Millionär.
Ja.
Und
vielleicht gar nicht ist, oder doch?
Naja, die spannende Frage ist, da kommen wir wieder auf das Vermögenmagazin.de zurück. Die schätzen sein Vermögen zwar auf 3 Millionen, vor allem Immobilien und Autos. Aber es gäbe da Gerüchte, dass er wohl Schulden in Deutschland hätte und es gab auch ein Insolvenzverfahren. Also das Insolvenzverfahren gibt es wohl, aber dass er Schulden hat, sagte, das ist nicht wahr. Wird mal spannend sein, weil irgendwie ist so mir bisher nicht klar geworden, wie er an diese Kohle gekommen ist, außer dass er irgendeine Diätmethode erfunden hat, aber irgendwie auch nicht so richtig. Außerdem in diesem Kontext gut zu wissen, seine Dschungelcamp-Teilnahme war teilweise gefährdet, weil er einen Haftbefehl wegen vermuteter Steuerhinterziehung hatte und damit versuchte auszureisen, wurde festgenommen. Scheinbar konnte man mit den Anwälten klären, dass er auf die Gefangeneninsel Australien jetzt wechseln darf, kurzzeitig, ja. Und dass keine Fluchtgefahr besteht. Verdunklungsgefahr. Nee, wie heißt das? Herr Jurist, wie heißt das korrekterweise?
Ja, die Verdunklungsgefahr ist, wenn du sozusagen die, wenn du Zeugen oder aber Beweismittel irgendwie beeinflusst, vernichtest, was auch immer. Und dann gibt es noch Fluchtgefahr. Okay.
Dann sagte ich das richtig. Sonst, was gibst du ihm zu wissen? Er ist ein Arschloch, weil, das ist jetzt meine Vermutung aus meiner Studie, weil er meinte zum Beispiel, er spricht nicht mit Untergebenen zum Beispiel. Wir werden, die erste Konfliktlinie, die sich jetzt schon andeutet, war schon irgendwie jetzt im Dezember, wurde jetzt von RTL nochmal hochgepeuscht, weil scheinbar war Chris Topper-Wien, auch Kandidat jetzt in dieser Staffel,
ja.
Ex-Kumpel, er hält den Herrn Gilmeier für einen Betrüger, weil als es diese katastrophalen Feuer gab, letztes Jahr in Kalifornien, hätte dieser wohl aufgerufen, naja, gib mir doch mal hier 300 Euro, die werde ich dann, oder Dollar, und die spende ich, und dann kriegt ihr noch einen Kurs von mir drauf. Wobei Herr Topper-Wien bezweifelt, dass dieses Geld jemals an die Opfer der Feuerkatastrophe gekommen sei. Daraus hat sich jetzt ein kleiner Rosenkrieg in den Medien entzweit, und mal gucken, ob das im Camp relevant wird.
Nicht auszuschließen. Töpperwien kommen wir gleich noch zu, auch in die USA ausgewandert. Jotta, glaube ich, mittlerweile wieder zurück. Ne? Nimmt dann auch jetzt überall an allen möglichen komischen Reality-TV-Formaten teil, die er so kriegen kann. Ist aber ein ProSieben-Zögling. Ne? Also da hat er bei TAF, da wurde er sozusagen mehr oder weniger eingeführt ins Fernsehen, zwangsweise. Ist das eigentlich, wenn es Zwangsgebühren auf der einen Seite gibt, ne? Ist dann eigentlich Privatfernsehen sowas wie Zwangsinhalt oder so?
Ja.
Weiß man nicht, macht irgendwie nicht so richtig Sinn, ne? Aber finde ich irgendwie, den Gedanken werde ich nochmal drüber. Also ich denke mir nochmal ein paar Anteile dazu aus irgendwann. So, geschätzte Gage, 100, bis zu 100.000 Euro angeblich.
Ja.
Das ist schon echt viel Geld.
Das wäre auch die höchste Summe tatsächlich, laut dem Magazin.
Ja, aber das hat er sich wahrscheinlich selber eingeredet, ne? Er ist ja so ein Coaching-Typ, hat ja auch unter seinem bürgerlichen Namen ein Coaching-Buch mit einem schmierigen Titel veröffentlicht, den wir hier nicht nennen wollen.
Wir werden auf jeden Fall jeden Morgen irgendeine Yoga-Einlage sehen müssen.
Und ja, und dann, also seine Insta-Stories sind ganz großartig. Hast du die mal angeguckt?
Ja, ich ertrage das nicht. Ich skippe den ganzen Tag. Der produziert auch irgendwie so 300 am Tag von denen.
Positive Thinking den ganzen Tag. Mir geht's gut. Ich bin toll. Ich bin großartig. Uah, fürchterlicher Typ. Und das Problem ist nur ein bisschen bei dem, der ist halt natürlich prädestiniert dafür, dass der da richtig, dass er sich halt so gibt, wie er ist, und damit mag man ihn nicht. Das Problem ist nur, der hat halt schon Reality-TV-Erfahrung und war ja auch, glaube ich, bei diesem einer dieser Adam und Eva-Shows, wie auch immer.
Wir haben seinen Pillemann gesehen schon.
Ja, das ist ja, ja, aber ich meine, da war er ja sozusagen als ein Siegerpärchen. Irgendwie muss er es da ja auch geschafft haben. Verstehst du? Das heißt, der hat schon so ein bisschen, also der hat Erfahrung und der weiß, glaube ich, auch ein bisschen, wie er sich geben muss, damit er nicht ganz so scheiße ankommt. Und dann besteht natürlich immer noch die Gefahr, dass auch Leute tatsächlich diese schmierigen Coaching-Typen glauben und gut finden. Naja, also,
Luxus, ja, sorry.
Ja, ich sag euch Luxusgegenstände, wir können ja auch abhaken, den Typen.
Luxusgegenstände, Feuchttücher und Kissen, sehr pragmatisch an der Stelle.
Ja, Prognose, wahrscheinlich halt sehr schmierig, so wie man denkt, und dann wird es den einen oder anderen Ausreißer von dem geben, wo er sich dann sensibel zeigt und damit wieder hoffen, dass er ein paar Leute für sich gewinnen kann. Und dann, was macht er noch? Ja, ansonsten versucht er sich wahrscheinlich so als Teamplayer zu geben, der er nicht ist. Ja, ganz, auf jeden Fall, jede Sekunde wird fürchterlich.
Ja.
Das kann man schon sagen.
Definitiv.
Nächster Mensch. Chris Töpperwien.
Der erwähnte Contra-Gegner des Herr Gilmeiers. Auch Reality-TV-Darsteller.
Ja.
Aber mit einer anderen Backstory. Und zwar
Currywurstmann.
Currywurstmann. Und zwar ist er in die USA gegangen, nachdem er irgendwie, der hat irgendwie gleichzeitig auch eine Werbeagentur, whatever, aber er war jetzt in die USA gegangen.
Der kommt wohl aus so einer Imbissfamilie. Also der ist nach dem Fachabitur in das Imbissgeschäft seines Onkels eingestiegen, hat dann irgendwie nochmal eine Ausbildung, hat danach, glaube ich, eine Werbeagentur gegründet oder so, aber der kommt irgendwie aus diesem Imbiss-Ding und dann ist er in die USA und hat gedacht, ja komm, mach da jetzt mal so einen Currywurst-Truck und hat das dann auch kurz Zeit später von hier, ne, Dove Wandern aus auf Vox begleiten lassen und hat das mittlerweile zu so einer Art Franchise-Unternehmen ausgebaut.
Genau, wobei das wohl auch nicht so das Geilste war. Er hat sich da irgendwie mit den Investoren überschlagen. Daraus entstanden ist wohl eine Depression und die Ehe ist gescheitert. Da ist uns ein bisschen Porzellan im kaputt gegangen.
Also quasi typische
Doofe Wandern aus Geschichte, genau.
Geschichte.
Da war immer gespannt, was der so zu erzählen hat. Ich glaube, sein Äußeres ist sehr, sagen wir es mal so, für den gemeinen Menschen etwas überfordernd. Also halt Kategorie künstliche Bräune, bis es ein bisschen komisch wirkt. Der Schnurrbart, tut mir leid, ist halt. Oh.
Also ich glaube ganz ehrlich, der Typ wird fürchterlich unterhaltsam sein.
Ja, das kann gut sein.
Weil der wird sehr, sehr, sehr unterhaltsam sein. Der ist nämlich ein unfassbarer Proll und weiß ganz oft nicht, was für eine Scheiße er redet. Das ist schon mal ein sehr gutes, wie ich finde, ein sehr gutes, wie nennt man das denn? Eine sehr gute Eigenschaft dafür, eigentlich ganz gut. ganz gut anzukommen. Allerdings, der ist halt auch schwierig, ne? Er sagt halt auch so komische, du hast hier so ein schönes Zitat rausgesucht von ihm, ich mag es nicht, wenn Leute schmarotzen, ich bin hundertprozentig für das Leistungsprinzip, hast du aus dem Artikel gerammt. Und so ist er halt auch, ne? Es ist so ein Typ, aber ich glaube, halt auch sehr unterhaltsam tatsächlich. Ich glaube, von dem verspreche ich mir viel. Von dem, das kann auch so eine Art Thorsten Legert werden.
Das ist große Fußstapfen.
Ja, natürlich nicht so körperlich, ne? Aber schon so, was so die große Klappe angeht.
Ja.
Der ist auch vielleicht nicht ganz so aggressiv wie Thorsten Legert, weil das kann man auch, glaube ich, schlecht toppen. Aber ich glaube, das ist noch so ein Lichtblick.
Geschätzte Gage 40.000 bis 60.000 Euro, Luxusgegenstände, Haarfärbemittel, ein eitler Mensch und Haargel. Beides ist im Dschungel nicht hilfreich, sagen wir es mal so.
Ja, ne?
Vor allem kann ich mir gut vorstellen, dass der RTL dem Herrn Töpperwien verbieten wird, Haarfärbemittel in den künstlichen Tümpel zu kippen.
Ja, das glaube ich auch. So, und jetzt wird es schon wieder düster, ne? Also, wir können ja mal die nächsten beiden zusammenpacken. Domenico De Chico und Evelyn Burdecki. Die kommen ja so ein bisschen aus der gleichen Soße und waren ja auch ein Paar.
Ja.
Weil sie Bachelor in Paradise gewonnen haben und dann hat Domenico De Chico rausgesagt, ich erwarte gerade ein Kind mit einer anderen Frau. Vielleicht sollten wir uns besser trennen, und jetzt hat er auch der Mutter seines Kindes ewige Treue geschworen, bla bla bla. Also, eine ganz interessante Geschichte vielleicht, um ins Camp zu gehen, aber, und das kann man mal vor die Klammer ziehen bei beiden, das sind halt so Leute, die kennt man nur aus so Reality-Formaten. Immerhin hat das sogar bei Evelyn Burdecki dazu geführt, dass sie bei Promi Big Brother untergekommen ist, obwohl die eigentlich nur aus so Trash-TV kommt. Das ist schon hart und sagt auch viel über Promi Big Brother aus.
Ich finde, den interessantesten Fakt über Domenico Di Chico ist, dass er aus Linsengericht in Hessen kommt. Ich finde den Stadtnamen viel zu lustig.
Ja, gut, ne? Ja.
Und wie gesagt, können nix. Also beide, ja, haben eher so.
Er ist, glaube ich, irgendwie ausgebildeter Logistik-Typi.
Und die andere ist gelernte Fitnesstrainerin.
So. Ja, also die haben zwar einen Beruf gelernt, aber so, was qualifiziert sie jetzt fürs Camp? Naja, nicht so viel, außer dass sie schon mal im Fernsehen waren. Das ist so Füllmaterial. Ihm sagt man so nach, zumindest macht das die sehr geschätzte Anja Rützel bei Spiegel Online, dass er halt so jetzt so der Dovi sein soll im Camp. Das könnte eine Rolle sein, die er annimmt, und bei ihr bin ich mir sogar noch ein bisschen. Bei ihr weiß ich gar nicht so richtig. Was könnte sie denn? Also weiß ich nicht.
Wobei Frau Rützel ihm natürlich so ein bisschen Bäuerschleue unterstellt, weil er 7 Kilo zugenommen hat vom Camp. Viele gehen ja tatsächlich in dieses Camp als Abnehmkur. Das ist auch so, ja, ist jetzt eine gute Gelegenheit, irgendwie 10 Kilo abzuspecken, weil es ja nur die UN-Tagesration an Kalorien gibt.
Ja.
Er dachte sich, nee, ich bereite mich vor. Nur dummerweise, Bauchspeck hilft nicht gegen Hunger.
Das stimmt, das ist richtig, und ich glaube, bis man dahin kommt, wo es dann richtig anfängt zu zehren, dass nichts mehr an einem dran ist, man also schwach wird, das, glaube ich, dauert ein bisschen länger.
Evelyn Burdecki hat schon mal angekündigt, dass sie nicht blank ziehen wird und dass sie auch das Angebot vom Playboy abgelehnt hat. Hintergrund sagt, sie sei ihr polnischer ihre polnische Herkunft, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Das erklärt gefühlt auch meine komplette Verklemmtheit.
So, gut, das ist doch, ne? Habt ihr schon was gemeinsam? Ihre Luxusgegenstände sind Lippenstift und Gesichtscreme. Seine sind
Stillkissen, weil er sehr stolz auf sein Kind ist, und Haarschaum.
So, und Stillkissen, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ist wahrscheinlich das Klügste, was man mitnehmen kann.
Ja, definitiv.
Das muss man sagen. Die Begründung ist natürlich haarsträubend dämlich.
Ja.
Ja. Das ist natürlich so, ach, wie süß, der denkt immer an sein Kind. Ja, halt die Fresse. Nein, ein Stillkissen ist einfach super. Man kann sich damit in allen Lagen bequem machen. Das ist wirklich klug und schön. Ansonsten geschätzte Gage 20 bis 30.000, die Dame 30.000 plus, so ungefähr heißt es. Das ist so auf dem gleichen Level. Es ist zwar Level Tommy Pieper, das kann ich dann im Vergleich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber das ist so Füllmaterial und deshalb bin ich jetzt auch so durchgerannt mit dir, ein bisschen durch die beiden.
Weil das Spannendste bei den beiden könnte halt sein, ihre bisherige Beziehung bei Frau Bodecki, dass sie vielleicht doch mal auspackt, was sie denn mit dem Herrn DiCaprio jetzt hatte oder auch nicht. Wer weiß.
Ja, angeblich hat sie 2 Wochen bei ihm irgendwie in der Villa gechillt, nachdem er sie irgendwo aufgegabelt hat, aber sie hätten nicht mal geknutscht und das ist irgendwie so eine ganz eigenartige Story und er hätte sie angesprochen, sie habe ihn erst gar nicht erkannt und so weiter, also weiß man nicht, das wird sie bestimmt auspacken irgendwie, ne? Und ich kann mir auch vorstellen, wer sie das fragen wird, das wird vermutlich
Frau Giselle Oppermann.
Nein, die wird es nicht sein, das macht der Gilmeier nämlich.
Ach so, sorry.
Ja.
Du hast
so, Giselle Oppermann, die kanntest du nicht, ne?
Na, also stopp. Also, nee, ich kannte sie nicht. Auch wenn sie quasi aus meiner Ecke kommt. Es ist ein Kind aus Braunschweig.
Ja.
Sorry. Ich werde noch ganz, ich habe tatsächlich in allen Fakten irgendwie, ich habe versucht, persönliche Beziehungen zu den Prominenten aufzubauen. Du siehst, in allen Faktenkacheln sind irgendwie solche Hinweise, die sich auf mich vor allem beziehen.
Also sie kommt... Sie kommt aus der legendären 3. Staffel von Germany's Next Topmodel. Das ist die Staffel mit Gina-Lisa Lofing und Sarah Dingens. Sie war da auch eine sehr, das habe ich sogar noch vor Augen, die Staffel habe ich nicht gesehen, einfach eine große Heulsuse. Die hat ständig geweint, wenn irgendwas ihr nicht in Kram gepasst hat, ja, und nicht so, so bedrohliche Sachen, sondern einfach ständig. Die ist halt so ein bisschen so, die weint halt. Das haben die natürlich ausgeschlachtet, ja, ohne Ende. Und deshalb war sie da so ein bisschen bekannt und auch nicht so gemocht. Die Staffel war sehr unterhaltsam. Und man kann nur hoffen, dass sie in den letzten Jahren so ein bisschen, hat sie sich so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, dass sie das genutzt hat, um all ihre Fähigkeiten, für die man sie damals so geliebt oder auch gehasst hat, im Barrique-Fass so ein bisschen ausbauen zu lassen. Ich glaube aber eher, das Gegenteil wird der Fall sein. Interessanter Fact, sie ist hat mal Werbung gemacht für ein Vulva-Parfum. Ne? Oder?
Ja, genau.
War das nicht so?
Ja. Dass laut Herstellern Vaginalgerüchen begehrenswerter Frauen nachempfunden sei.
Ja, das ist doch schön. Die Werbung habe ich nicht gefunden, aber ich beziehe mich hier ganz auf t-online.de, die das mal vermeldet haben.
Die gelernte Pferdezüchterin, Pferdewirt, Fachrichtung Pferdezucht, ja. Ich habe das Ausbildungsprofil mal verlinkt, vielleicht ist es nützlich, ist sehr gerichtsbekannt, tatsächlich.
Ja, das ist allerdings eine geile Geschichte, ist schon ein bisschen länger her, die Dame ist auch Mama geworden und so, und also richtig wilde Zeiten hatte sie so kurz nach der Teilnahme bei Germany's Next Topmodel, da ist sie auch mal wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden, weil sie betrunken eine Dame mit ihren Stilettos verprügelt hat. Das hat schon so ein bisschen Stil.
Ja, es hat total Stil. Außerdem hat sie ein paar Probleme mit den Autos gehabt. Sie lag kurzzeitig auch im Koma nach einem Unfall, ist mal betrunken durch eine Polizeiabsperrung gejagt, als Geisterfahrerin und hat sich vor Gericht um einen Hund gestritten. Dementsprechend erwarte ich tatsächlich von
ihr... Aber, Moment mal, das ist nochmal, um das nochmal einzuordnen, das ist aber auch schon 7 Jahre her, ne?
Ja, ja.
8 Jahre her, so. Also das ist alles liegt lange zurück, danach ist es sehr still um sie.
Genau, geworden. Ich vermute deshalb mal, dass sie, keine Ahnung, was wir erfahren werden, ist entweder, dass sie pleite ist oder dass sie Erfolg in ihrem Beruf hat, in ihrem ursprünglichen Beruf, was ich mir auch vorstellen kann, dass sie das jetzt mit dem Mutterdasein jetzt so lange, also dass das Kind groß genug ist, dass sie jetzt vielleicht beruflich nochmal neu durchstarten kann.
Das denke ich ist es, ne? Genau. Elternzeit vorbei, so, alles klar, jetzt mache ich mal wieder was und jetzt versuche ich mal wieder im Fernsehen. Gage auch nur 20.000 Euro, geschätzt natürlich, müssen wir sagen. Luxusgegenstände, Kuscheltier, Talisman. Wird man einfach sehen müssen. Ist so eine kleine Wundertüte, meine ich. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die daran an ihrer Folge anknüpfen kann. unbedingt. Müssen wir abwarten. Bin ich schon gespannt. Kann aber sein, und das ist vermutlich eher so, dass sie ein bisschen langweiliger und gesettelter sein wird.
Oder sie dreht plötzlich wieder auf. Wer weiß.
Naja, aber ich, ja, Tendenz leicht nach unten, würde ich sagen.
Die Kategorie Nähkästchen der 70er und 80er Jahre wird, glaube ich, Sibylle Rauch aufmachen.
Ja.
Und zwar, Sibylle Rauch ist bürgerlich, Riet Erika Roswitha Rauch, auch ein sehr schöner Vorname, Schauspielerin / Pornodarstellerin. Bekannt tatsächlich irgendwann in den 70ern, 80er Jahren, Eis am Stiel war irgendwie so der Softporno der Westdeutschen. Habe ich nie gesehen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Dadurch wurde sie bekannt, war aber auch direkt ein Makel an der Hand. Das mit den Rollen half nicht und dann kam Theresa Orlowski, auch ein sehr schöner Name, und hat ihr angeboten, für 100.000 Mark in einem Hardcore-Pornostreifen mitzumachen, und zwar Born for Love. Sie nahm es an und war dann Pornodarstellerin. Hat dann irgendwie in 20.
Das waren zwei Teile. Das war ein ganz großes Kino.
Na, damals hatten die Dinger auch noch Geschichte, zumindest ein bisschen.
Also, ja, und dann hat sie jetzt irgendwie ein bisschen Pornos gedreht, und als das nicht mehr so lief, hat sie irgendwie in Bordellen in Österreich gearbeitet und
hatte einen Absturz. Hatte dann scheinbar irgendjemand hat sie dann, also sie hatte erzählt von ihrem Alex. Das ist auch spannend, ich habe auch zu dem irgendwie jetzt nichts rausfinden können. Scheinbar ist das jemand, der sie jetzt aufgenommen hat, hat ihr geholfen, hat ihr irgendwie auch noch die neuen Zähne bezahlt. Zwischendurch gab es kurzzeitige Geschichten davon, dass sie mit einer Freundin heiraten wollte, aber daraus ist auch irgendwie nichts geworden. Wurde halt scheinbar auch 2012 schon mal angefragt fürs Dschungelcamp. Wird halt, man ist so ein bisschen wie die Kategorie, wie hieß die alte Troller, die im Knast war und jemanden umgebracht hat? Ich habe den Namen vergessen. Die Stichwörter sollten helfen.
Ja.
Aber du weißt, wen ich meine.
Ich hab sie vor Augen.
Ja, natürlich habe ich sie auch vor Augen.
Mann. Ja, egal, genau. Ja, könnte sein. Weiß ich nicht. Also interessant noch, ihre Begleiterin ist Nicole Mead.
Ja.
Staffel 11, man wird sich vielleicht erinnern.
Oder auch nicht.
Vermutlich eher nicht. Ihr Leben wurde verfilmt. Also nicht so richtig, sondern angelehnt an ihre Lebensgeschichte wurde ein Fernsehfilm gedreht. Darin wurde sie von Anna Loos gespielt.
Wer ist Anna Loos?
Das ist die Ehefrau von Jan-Josef Liefers.
Ach. Na gut. Geschätzte Gage 100.000 Euro. Ich vermute mal, dass es auch tatsächlich wert ist, wenn sie schon seit 2012 beackert wird. Ich glaube, das ist einfach genug. Also ich glaube, wir werden sie nicht in Prüfungen sehen. Dafür ist, glaube ich, einfach körperlich zu fertig.
Weiß ich nicht. Das ist, würde ich nicht sagen.
Ja, sie hatte vor kurzem eine Brust-OP, wo einer ihrer Silikoneinlagen geplatzt ist. Ich glaube, sie ist gesperrt für vieles. Also sie, daher.
Ist das, ich dachte, das wäre schon länger her. Wann ist das passiert?
Ach so, es ist länger her. Okay, sie haben es wieder
Dachte ich.
Okay.
Warte, kann auch sein, dass ich das jetzt falsch.
Nein, sie sprach halt noch 2012, dass sie wegen gesundheitlichen Gründen nicht einziehen könnte. Ich vermute mal, dass sie aus gesundheitlichen Gründen für viele Sachen tatsächlich, bis auf natürlich Essprüfungen. Ich vermute mal, ihre große.
Also vor wenigen Wochen schreibt T-Online gestern.
Ich vermute mal, dass sie für alles Körperliche gesperrt sein wird, was auch nicht relevant ist, ehrlich gesagt. Spannend werden, glaube ich, die Essprüfungen. Da kann man genug spätpubertäre Pornowitze unterbringen als RTL.
Ja, aber hat man doch auch irgendwie schon zur Genüge gemacht. Da muss man sich auch mal wieder das
ich sag's nur.
Überlegen.
Daher glaube ich.
Willst du da mal kurz einschieben, was wir gelernt haben, was denn alles so manipuliert wird bei den Fressprüfungen?
Ja, hast du das vor Augen? Also,
nee,
also
das, du hast, ich, ja, du hast,
was
ich,
RTL,
ich auf diesen,
was,
RTL, diesen,
also, was Bild rausgefunden haben möchte, ist, dass zum Beispiel große Teile zum Beispiel der Getränke gestreckt sind mit Milch. Nun ja, auch logisch, du kannst halt nicht Kotzfrucht einfach pur prieren und das einfach den Leuten hinstellen. Erstens die Konsistenz.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du so Fleisch nimmst
ja,
oder so.
Das
ne?
muss halt.
Das muss ja in irgendeine Flüssigkeit.
Relevant ist da der Geschmack und da tut es auch 5%. Wie?
Und vor allem, und man muss auch sagen, Milch, ne? Das ist jetzt ja, wenn du so zwei, drei große Gläser von trinkst, dann kann es auch mal sein, dass du so schon kotzen musst.
Zudem, Fett ist Geschmacksträger, das ist die perfekte Grundlage für jedes eklige Essen.
Und wer sich mal, also ich weiß nicht, kennst du noch Jackass?
Ja.
Da gab es mal einen hervorragenden Clip, da saßen die irgendwie zu viert irgendwie draußen in so einem Park oder so einem Tisch und haben einfach aus so 4 Liter Kanistern Milch getrunken und dazu jede Menge gekochte Eier gegessen.
Lass mich raten, alle haben gekotzt am Ende.
Alle haben gekotzt und natürlich danach weitergegessen, ist ja klar.
Ja. Und zu Sachen zu den feststofflichen Dingen hat Bild rausgefunden, dass sie ja so lange gekocht werden, bis sie zäh sind. Naja, auch das ist der Sinn der Sache. Wenn da zartes Fleisch ist, dann ist ja irgendwie der Spaß für alle nicht da. Da sollen die sich schon durchquälen. natürlich das Essen präpariert. Und das Essen ist natürlich auch, muss am Ende natürlich auch lebensmittelsicher sein. Du kannst, also es ist einfach eine gute Mischung, dass es halt quasi der Show-Effekt da ist, dass es für die Kandidaten sicher ist, dass es im Zweifel auch für die Kandidaten beherrschbar ist. Also du kannst einfach nicht wirklich, wie gesagt, Kotzfrucht einfach pürieren, das hinstellen. Das kriegt halt keiner runter. Aber halt Milch mit 3% Kotzfrucht, Blick auf jede Safttüte zeigt, dass die meisten Säfte vor allem mit Apfelsaft gestreckt sind und dass einfach nur 2% für den Geschmack drin sind, ist vollkommen normal. Die andere Sache ist, die Bild rausgefunden haben möchte, dass die Insekten aus dem Labor kommen. Ach, no shit.
Ja.
Also erstens, ich glaube, es ist, so viele Praktikanten kann der RTL nicht haben, um die mal in den Wald zu schicken und die ganzen Kleingeviecher aufzusammeln. Natürlich sind die aus dem Labor und am Ende auch da Lebensmittelsicherheit. Ist immer noch ein deutsches Format. Die kann man im Zweifel auch vom deutschen Gericht verknacken wegen sowas. Die werden natürlich die Kakerlaken selber gezüchtet haben oder einfach aus dem Labor kaufen. Dafür gibt es genug Anbieter und Hersteller.
Ja.
Das sind so viel zu den Geheimnissen in Sachen Essen.
Zurück zu Sibylle Rauch.
Sie hat sich in
Jotta verguckt. Luxusgegenstände. Ach so,
das
ja.
Könnte. Sie, ja, also, sie hat Theorie aufgestellt, dass er ein Mutti-Typ ist. Deswegen, vielleicht macht sie sich zur Camp-Mutter. Mal schauen.
Das könnte passieren, ja, das könnte ich mir vorstellen.
Luxusgegenstände, Kissen und Kuscheldecke, das hört sich auch gemütlich
Gutes, an. Ja, das ist ganz, ganz klug auf jeden Fall, das kann man sagen.
Doreen
Dietl? Ja, und da muss ich ehrlich mal sagen, sagt mir überhaupt nichts. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, was sie so gespielt hat. Viele Fernseh, also Schauspielerin ist sie von Beruf.
Lange im Ball,
viele Fernsehfilme, auch so Vorabendserien so mitgespielt. Ja, weiß ich nicht. Was macht die da, fragt man sich, ne? Also wirkt jetzt nicht, als wäre die allzu schlecht im Geschäft, aber jetzt auch keinen so Grade A Schauspielerin?
Also, meine Theorie ist da tatsächlich Kategorie Pleite. Also, sie hatte wohl viele keine Rollen mehr, war lange Zeit auf Arbeitslosengeld, hat sie verkündet. Schiebt ihren Karriereknick vor allem auf ihre verhunzte Lippen-OP zurück. Story dazu war, dass sie sich vor 20 Jahren auf einer Party einfach mal spontan Silikon in den Lippen spritzen lassen ließ. Was so eine Schnapsidee ist. Und spannend ist, sie hat letztes Jahr ein Bistro aufgemacht.
Also, was man auch mal kurz sagen muss, ne? Ich glaube, da sind nicht nur Lippen bearbeitet, ne? Also, das sieht mir, da ist auch an den Augen was gemacht, so sieht man das aus. Da ist auf jeden Fall noch hier an den Wangen so ein bisschen unterspritzt. Also, naja, aber gut. Mag natürlich alles damit losgegangen sein, aber finde ich ein bisschen.
Sie hat, wie gesagt, ein Bistro, das zufälligerweise aktuell im Betriebsurlaub ist, und zwar vom 7.1. bis zum 31.1. Warum auch immer?
Vielleicht, weil sie die Einzige ist, die da ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das ist eigentlich blöd, ne? Das habe ich mir auch gedacht. So, das musst du ja eigentlich offen lassen, ja. Weil da wird halt jetzt Kohle gemacht.
Public,
ne?
Viewing, egal. Leute, Public Viewing.
Ja, und da muss man auch nicht viel machen in dem Bistro, ne? Da kann man dann irgendwie, denkt man sich zwei Gerichte aus und dann gibt's dazu Bier.
Ja, also irgendein Dschungel themed mit grüner Lebensmittelfarbe gefärbte Kartoffelpüree. Schwupps.
Ja, nicht mal das.
Ja. Geschätzte
Gage auch niedrig.
Ja, 20.000 bis 30.000 Euro. Abgehalfterte Schauspielerin, die aus ihrem Leben erzählen wird und wie alles schlecht ist. Meine Theorie.
Könnte sein, ich weiß nicht. Also da kann ich ein bisschen untergehen, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass.
Wenig Relevanz fürs Camp vielleicht sogar. Luxusgegenstände, Gesichtscreme und Kuscheltier. Ja.
Also ich glaube, die wird einfach noch langweiliger sein als hier unsere beiden DiCicco und Bodecki.
Es könnte aber gut sein, dass sich zusammenschließt mit der Frau Rauch. Und der Eva, mit der Sex-Podcasterin, die noch gleich kommt, und einfach den ganzen Tag über Sex reden werden, weil Frau Dietl auch großkündig verkündet hätte, dass sie, weil sie in der DDR aufgewachsen sei, sie ja ziemlich offen in dem Punkt wäre.
Ja.
Es könnte also Sex-Podcasts am Lagerfeuer geben. Wer weiß. Das wäre tatsächlich mal spannend. Das gab es lange nicht mehr.
Puh.
prickelnde Erotik. Ja,
ob das dann so spannend ist, weiß ich nicht. Das kommt halt auch, also es wird halt schnell so ein bisschen awkward, ne? Und
ja.
Ein bisschen geholzt und gestellt und so. Das ist, ich glaube nicht, dass es, das könnte einfach nur, spannend ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Eher peinlich.
Aber auch das bringt ein Camp voran.
Ich möchte, ja, möglicherweise. Nicht unbedingt. Ja, weiß ich nicht, frage mich einfach wirklich. So, jetzt weiter im Text hier, wir haben nicht mehr viel Zeit.
Sandra Kyriassis. Sportsoldatin, Bobfahrerin, Olympiasiegerin, mehrfache Weltmeisterin, dann irgendwie Absturz.
Nix Absturz, die hat einfach ihre Karriere beendet, weil man irgendwann auch nicht mehr...
Naja, stopp. Was passiert ist, sie hat ihre Karriere beendet, hat sich natürlich dann eine Arbeit gesucht, und zwar als Trainerin für das jamaikanische Bobfrauenteam. Und dann kam der Absturz. Sie hat sich mit denen ziemlich überschlagen. Ist eine sehr lustige Räuberpistole. Lohnt sich nachzulesen. Ich vermute mal, dass wir davon vielleicht ein bisschen was hören, vielleicht eine Lagerfeuer-Story, und dann haben wir sie abgehakt. Das Spannendste an ihr ist tatsächlich weniger sie, sondern ihre Begleiterin, und zwar Indira Weiss.
Das stimmt.
Also im Zweifel hat die Frau Weiss ihr sich mit ihr so abgesprochen, dass sie so gewittert hat, und dass Frau Kyriassis ein riesiges Feuerwerk abzünden wird. Wer weiß.
Ja, möglich, aber nicht notwendigerweise zwingend, meine ich. Ne? Also, wie diese Connection zustande kommt, verstehe ich auch nicht ganz. Wird sich zeigen, ob, ja, muss man einfach gucken. Ansonsten will ich aber noch kurz sagen, so richtig Absturz ist es aber auch nicht. Ne? Ich sag mal, das kann schon mal passieren, wenn man irgendwie nie als Trainerin tätig war und dann irgendwas anfängt, dann auch noch in einem Land, wo man möglicherweise die Gegebenheiten nicht so gut kennt und sich da auf so ein kleines Abenteuer einlässt. Das ist, würde ich sagen, kein richtiger Absturz. Ja. Zumal sie ja auch, ne, dann im Anschluss dann auch noch jetzt hier studiert hat, in Potsdam übrigens, ne, auf der Goethe-Jauch-Universität für angewandte Sportwissenschaften, und hat da auch gerade irgendwie ihren Abschluss gemacht. Also will sagen, so richtig von Abschluss zu reden, ne? Ich frage mich eher, was macht die da, was will die da? Das ist eher so das Ding. Was ist ihr Karriereziel? Ich meine, die hat Gesundheitssport und Prävention studiert, ja.
Kann man,
ich sag mal, das ist jetzt
beruflich, das ist eigentlich ganz solides, oder?
Ja, das ist jetzt nicht irgendwas, was unbedingt nach Medien schreit, ne, sondern so Beratung möglicherweise oder auch was so in Sportverbänden oder sowas tätig sein, ne? So danach klingt das eigentlich, so nach dieser typischen Funktionärskarriere, die ja viele ehemalige Sportler dann bestreiten, ne? Und sie wirkt auch, hat auch auf mich auch nie so gewirkt, als sei sie jetzt irgendwie auf den Kopf gefallen und irgendwie
Alternativer Weg wäre tatsächlich, dass sie die große Self-Coaching-Fitness-Instagram-Bewegung anführen möchte. Dafür spreche halt die Beratertätigkeit von Frau Weiss.
Ja,
und
das ist richtig.
Und daher kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich vielleicht auf den Bereich Fitness und daraus dann quasi ihr Profit schlagen möchte später.
Ja, mag sein, also ich glaube, das ist ein bisschen, würde ich an ihrer Stelle nicht tun, sagen wir mal so.
Geschätzte Gage 40.000 bis 50.000 Euro, dafür spricht das scheinbar wertvoller für RTL.
Und dann Luxusgegenstand, da ist er wieder, der Paring.
Ja, wir hatten ihn schon letztes Jahr.
Und davor auch.
Ja,
also es ist
der Pario ist, um es nochmal zu erklären, ist so ein Umhang-Ganzkörperkleid, der sehr leicht ist und sehr locker ist. Was eine total sinnvolle Entscheidung ist in einem scheiß warmen Urwald. Ich weiß aber nicht, ob er die Jahre davor überhaupt im Einsatz gekommen ist, weil es gibt ja eigentlich vorgeschriebene Kleidung.
Ja, hat den nicht, wie hieß er denn noch? Hatte doch auch einen dabei, wenn ich mich recht entsinne.
Ja. Wir hätten nachschauen müssen.
Nee, Moment, ich schaue das jetzt nach. Das finde ich jetzt schnell raus. So schnell bin ich, hoffentlich. Oh Gott. Matthias Mangiapane hat
natürlich
auch einen mit.
Ja, ja, das war.
Und ich glaube.
Also, sorry. Luxusartikel war letztes Jahr. Frau Ochsenknecht hatte den.
Also, was ich damit sagen will, ich meine mich daran erinnern zu können, dass sowas dann eher als Halstuch eingesetzt wurde.
Ja. Ich glaube, Frau Ochsenknecht hatte den.
Ja, das kann sein. Okay, egal. Also, wir sind uns nicht ein. Ach ja, und Feuchttücher. Ja.
Na gut.
Ist auch nicht dumm, ja. Übrigens, ne? Feuchttücher. War das nicht unsere Kombination? Eine Sache fürs Klo und eine Sache zum Draufschlafen?
Ja, ich glaube, das war's. Kissen und Feuchttücher ist das Sinnvollste.
So, und jetzt kommt hier der GZSZ-Kandidat.
So, das wird der unscheinbarste Kandidat der ganzen Staffel. Der wird so
Felix van,
richtig langweilig.
Heißt er eigentlich, ist es Felix van Deventer, weil man das eher so holländisch ausspricht? Niederländisch, Verzeihung. Oder Felix van Deventer, weil man das eher so eingedeutscht ausspricht.
Er spielt Johannes Seefeld in GZSZ.
Jonas.
Ach, sorry. Da gibt es eine lange Biografie, die ich mir jetzt nicht durchgelesen habe. Ich habe aber das GZSZ wirklich verlinkt. Das verlinke ich einfach auch in diesem Artikel. Und wen es interessiert, also die Charakterbeschreibung ist, Jonas gibt sich nach außen klar cool und locker. In Wirklichkeit ist er aber schüchtern und nervös, gerade bei Frauen. Was man von ihm...
Vielleicht spielt er gar nicht, ne? Vielleicht ist er einfach nur... Vielleicht spricht er einfach nur seine Line.
Das, was man von ihm in der Yellow Press gelesen hat, war vor allem, ja, er hat jetzt scheinbar eine Freundin, ist jetzt vielleicht verlobt. Ein sehr unscheinbarer Mensch. Dafür ist die Gage hoch, 50.000 bis 70.000 Euro, die geschätzte. Ich weiß es nicht, vielleicht möchte RTL diesen halten. Und keine Ahnung, ich kann mir auch gut vorstellen, also der wird als erstes rausgewählt, der ist so, also stopp, wobei, natürlich die, was man nicht unterschätzen darf, ist natürlich, der hat wahrscheinlich 3 Millionen Instagram-Follower und die GZSZ
ja,
ist,
ja,
der wird wahrscheinlich für uns,
GZSZ-Publikum, ne?
Ah, also, ja, vielleicht.
Aber ich glaube auch, also ich meine, ich kenne den nicht, ich schaue ja auch GZSZ nach wie vor nicht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da viel bei rumkommen wird. Aber eventuell werden wir da noch mehr erfahren.
Er hat als einziger Luxusgegenstand, dass ich nur eine Sache, und zwar ein Kissen mitgenommen. Also ist ihm nichts Zweites eingefallen, was er mitnehmen könnte. Spricht auch natürlich auch irgendwie Bände. Oder auch nicht. Wer weiß.
Mal gucken. Ja, also, ne, da, und mehr fällt uns auch schon nicht dazu ein. Er ist auch noch recht jung. So viel Scheiße gebaut haben kann er ja noch gar nicht in seinem kurzen Leben. Deshalb, ich meine, er ist irgendwie so 23 oder so. Ja, ja, nee, 22 sogar nur, genau. Ja, mal gucken. Also, ich erwarte nichts von ihm, aber deshalb, dementsprechend kann er auch.
Nicht enttäuscht.
Genau.
Peter
so,
Orloff.
Jetzt kommt Peter Orloff.
Den einzigen, den ich kannte tatsächlich.
Ja.
Ist Schlagersänger, Komponist, Produzent, ist damals bekannt geworden, weil er irgendwie die ZDF-Pit-Parade manipuliert haben sollte. Hat wohl oder hat auch nicht.
Angeblich, er beschreitet das.
Irgendwie 40.000 Postkarten.
Hat aber trotzdem Hausverbot.
Ja. Das hätte ich gerne in meinem Twitter-Profil. Hausverbot in der ZDF-Pit-Parade. Tourt mit dem Schwarzmeer-Kosakenchor durch die Gegend, ist damit relativ eigentlich erfolgreich. Deswegen. Ich glaube, also er hat schon angekündigt, 40.000 Euro seiner Gage einer Stiftung, eines Freundes zu spenden. Da soll eine Schule gebaut werden in Argentinien. Der ist auch scheinbar total fit immer noch. Er macht joggt den ganzen Tag noch. Und
muss man auch, glaube ich, sein, wenn man die ganze Zeit noch tourt.
Ja.
Ne?
Und nimmt tatsächlich Hanteln mit, also neben Kissen. Und ich glaube, das ist tatsächlich, entweder würde er den ganzen Tag wie so ein Knast-Opi Sport machen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Geschätzte Gage übrigens 100.000 Euro, kriegt ziemlich viel. Ich kann mir auch vorstellen, dass das tatsächlich sein Antrieb war. Gesagt, ach ja, gut, das Geld nehme ich dann gerne mit. Und das bisschen Spaßurlaub mache ich auch.
Ja, ich glaube, ich würde ihn nicht unter weder pleite noch unerfolgreich buchen, weil der hat immer, der irgendwie jährlich irgendwie einfach eine 2- oder 3-stellige Anzahl von Konzerten.
Ja, der ist halt so, ich meine, ne, das ist, der wird jetzt nicht stinkreich sein, aber das ist wahrscheinlich
GEMA,
so einer dieser vielen, genau, der wird groß sein und dann ist es einer dieser vielen Schlagermusiker, die mit ihren vielen Auftritten einiges an Geld sich zusammenmucken, so übers Jahr, ne? Und so ein bisschen unterm Radar lebt, aber das ist ja nicht, das braucht er ja auch gar nicht.
Genau. Und ich glaube, das ist für ihn, also das wird weder Ziel sein, seine Karriere zu boosten, noch Geld ranzukommen, weil wenn er scheinbar schon öffentlich bekundet, dass er spenden wird, ich glaube, das ist Abenteuerurlaub für ihn. Ein letztes Mal, so richtig nochmal.
Mal schöner Australien. Ja. Ne? Auch übrigens ein Kandidat, deswegen dafür ein Kandidat, der eher geht. Ne? Der dann einfach nach einer Woche sagt, so,
vor allem,
hat Spaß gemacht, ist mir jetzt doch ein bisschen wenig Essen, ich gehe raus.
Vor allem, wenn tatsächlich da 100.000
dann kann
Euro
er auch noch, ne? Kann er die 40.000 immer noch spenden.
Richtig, das ist die Hälfte.
Und hat noch einen Zehner oben, hat noch einen Zehner oben drauf.
Für Auslagen.
So. Und kann dann nochmal eine Woche ins Luxushotel gehen.
Von daher, keine Ahnung, könnte spannend werden, könnte aber auch, ja.
Ja, und dann Layla Lowfire.
Von der, ich kannte ihren Sex-Podcast und ich möchte jetzt behaupten, also ich erkläre offiziell unseren Podcast jetzt zum Sex-Podcast, weil so oft wie ich schnaufe und atme, dann es könnte auch Gestöhne durchgehen.
Ja.
Ich bin gerade erkältet, ich entschuldige mich dafür.
Ja, das passiert jedem mal.
Bekannt ist sie, wie gesagt, als Podcasterin, Model und Schauspielerin, wobei Schauspielerin, mal in Klammern zu setzen, was irgendwie so eine kleine Rolle war.
Ja, obwohl, nee, ich glaube in Dogs of Berlin hat sie jetzt auch mitgespielt.
Ja, aber sorry, Dogs of Berlin ist Müll.
Habe ich nicht gesehen, ist sehr umstritten, das weiß ich. Ich habe, eine Arbeitskollegin fand es irgendwie ganz okay.
Sie ist halt, wird wohl von RTL platziert sein als die Vulgäre. Sie ist sehr prollig, sie spricht offen darüber, mit wem und wie und wo. Sie hat sich den G-Punkt ausspritzen lassen. Da wird es wahrscheinlich nochmal die eine Lagerfeuer-Story geben, der Frau Lowfire. Vielleicht gibt es was zu erzählen vom Herr Lindemann, mit dem sie was wohl hatte oder auch nicht. Wer weiß. Till Lindemann, Frontsänger von
Ja, also ich habe geschätzte Gage 50.000 bis 70.000.
Das halte ich über
Gesichtsöl und Küssen, Kissen, Luxusgegenstände. Ich habe da nie so wirklich reingehört.
Ich habe ein paar YouTube-Videos reingeguckt. Das ist.
Also ich habe nicht eine einzige Folge ganz gehört, sagen wir so. Ich habe mal kurz so 10 Minuten oder was gehört von einem dieser Dinger. Und das ist so, also ich meine, kann man ja alles machen, kann man auch so, ja, das will ich jetzt gar nicht, also ich meine, was mich daran stört eigentlich, ich habe dann mal drüber nachgedacht, ich fand das nämlich so ein bisschen, diese ganze Sex-Podcasterei, bla bla, was mich daran stört, sind zwei Dinge. Erstens ist es so, so zielgerichtet, naja, hier kommen schon genug sabbernde und geifernde Leute an und hören sich das an und dann kann ich das gut vermarkten. Danach riecht es immer sofort. Selbst wenn es das nicht sein sollte, sondern man da einfach nur Bock hat, drüber irgendwie zu erzählen, ja, auch schön und gut. Was mich dann immer noch so ein bisschen stört, ist das Publikum, das man wahrscheinlich haben wird mit solchen Produktionen. Da denke ich mir, das muss man ja als Mensch auch aushalten.
Ja, sie schrieben, in so einem Interview sagten sie, dass sie bekämen sehr viele unaufgeforderte Penisbilder.
Ja.
Ja, das ist, also ich möchte nicht in ihr Instagram-Postfach haben, das ist wahrscheinlich nicht lecker.
Das ist richtig, aber ne?
So, keine Ahnung, also ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, in Kombination mit der Altpornoristin Rauch.
Das ist wahrscheinlich auch Berufsrisiko, vielleicht kann man sich ja dagegen versichern.
Du meinst wie J-Lo ihren Hintern?
Ja. So eine Instagram-Postfach-Versicherung. Dass jemand das vorher alles rausfiltert.
Ich vermute mal, da hat sie sogar jemanden für. Also,
das kann gut sein, ja.
Das wäre das Erste, was ich machen würde, wenn ich prominent wäre.
Also, was ich aber noch sagen will, ist, ne, die wirkt, hat auf zumindest, ich habe wie gesagt, nicht viel von ihrem Oeuvre in mich aufgesogen, aber die wirkt jedenfalls nicht dumm, sondern.
Nee, das ist, ich vermute mal, dass es eine extrem kluge Person ist. Es ist
ja,
nicht bekannt,
so,
was sie gemacht hat.
Das ist so der erste Eindruck, den ich hatte. Das mag jetzt sein, dass ich völlig falsch liege und mich die nächsten beiden Wochen dann völlig eines Besseren belehren werden. Meinetwegen, aber die wirkte ganz, ganz klug und, warte mal, fehlt mir noch so ein richtiger Begriff. So, also ist ganz klug, aber so auch so ganz, ganz frisch in ihrem Denken irgendwie. Wissen wir das gar nicht? Also die.
Naja, sie ist 93 geboren.
Auf Zack, das kann man sagen. Ja, so ein bisschen auf Zack.
Ja.
So, ne? Das heißt, nicht frisch im Sinne von neue Ideen, sondern frisch so ein bisschen auf Zack. Und
sie kommt aus einer neuen Medienwelt. Also das ist jetzt für RTL tatsächlich neu. Das ist eine Podcasterin. Andere Mediengesetze gelten dort.
Ja, wobei sie natürlich nach unseren strengen Kriterien von was ist denn ein Podcast, nicht so richtig Podcasterin ist, ne, muss man auch sagen.
Ja, doch, Sexvergnügen zählt schon als Podcast.
Ja, aber das ist doch alles viel zu, weißt du, Dennis, wir... Wir waren mal Indie.
Ja, wir waren mal Indie. Wir haben in den kleinen Clubs jetzt, gespielt.
Genau, jetzt sind wir auch bei Spotify.
Ja.
Aber da kann ja jetzt auch jeder, ja, hin. Deshalb sind wir nach wie vor Indie. So, ne? Da steckt ja schon immer eine riesen Geldmaschine dahinter. Wir sind auch Indie. Und nur Indie ist richtig, weißt du doch, Dennis. So ist das.
Wie gesagt, ich erwarte von ihr mit der Altpornoristin Verrauch große Erotik-Knister am Lagerfeuer.
Ja, und weißt du, was der Punkt ist? Dass diese Gespräche scheitern könnten oder peinlich und sonst wie werden, wird vermutlich nicht mal an ihr liegen, obwohl sie auch bestimmt in ihrer prolligen Art auch die eine oder andere prolligen
peinlichen Sachen. Ich glaube, sie ist ja humorvoll. Also das, was ich jetzt so...
Ja, das schon, genau. Aber ich glaube, sozusagen das Gespräch, obwohl sie sozusagen auch selbst peinlich prollig sein kann, werden kann durchaus in so Gesprächen, wird aber nicht an ihr scheitern. Das macht mir so ein bisschen Angst. Das wird mir nämlich eigentlich, wird mir das schon ein bisschen ausreichen. Das ist mir ein bisschen zu viel Ficky-Ficky dieses Jahr.
Oder sie quetscht aus allen wirklich die Sexgeschichten raus und das wird das übelste Sexcamp. Ich sehe jetzt schon die Schlagzeilen. Sexbeichte am Lagerfeuer. Wie trieb es Peter Orloff in den 70ern? Dünn, dünn, dünn.
Aber eine Sache ist noch schön, ne? Mal gucken, ob ich das finde. Wer hat denn das geschrieben? Ja, hier, zum Beispiel die HNA, ja? Ne? Hessische Nationale, Niedersächsische Allgemeine. Oder? Heißt sie so?
Ja, die kommen aus dem falschen Teil von Göttingen. Also aus Kassel.
Ja. So. Hat ein Wort benutzt. Da muss ich mal sagen, das habe ich schon, weiß nicht, bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr gelesen, im Zusammenhang mit Leila Lohfeier, und zwar das schöne deutsche Wort Busenwunder.
Oh Gott, ich dachte, das wäre verboten, das ist quasi mit den 90ern untergegangen.
Busenwunder. Oh Mann.
Gott, der Redakteur muss alt sein.
Also könnte wohl ganz lustig werden, allerdings, weiß ich nicht, ich glaube, die ist auch ein bisschen zu, abgebrüht für die Nummer. Also ich könnte auch langweilig werden. Ich glaube, so richtig, richtig schlimm auf die Fresse fallen wird die nicht.
Na gut, ich bin gespannt. Also ich.
Was sagt denn Anja Rützel überhaupt über sie?
Vermutlich auch, dasselbe wie ich. Es gibt Sex, 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 Sex.
Ah, weiß nicht, ist das vielleicht nur mein Glaube an das Gute im Menschen? Nein, dass Leute sich vielleicht doch
konservativer Familienvater.
Nein, ich meine, davon rede ich nicht. Die Themen sind mir egal. Ich rede hier von der sozusagen ganz grundsätzlichen Ausrichtung der Dinge. Dass man vielleicht doch mal von dem Erwartbaren abweicht, das ist ja immer meine Vorstellung. Dass man sozusagen den Leuten auch mal zeigt, dass man dann doch was anderes bedient.
Da, ich glaube, die Hoffnung hättest du schon vor mehreren Staffeln begraben müssen. Die Leute begreifen das als großes Projekt, um sich selber darzustellen. Und in meisten Fällen ist diese Selbstdarstellung schon vorher bekannt. Und das ist im Fall von Frau Lohfeier zum Beispiel tatsächlich diese Schiene. In anderen Fällen ist es die andere Schiene. Dementsprechend, ich glaube, hier geht es nicht mehr darum, Leuten zu zeigen, sich von ihrer wahren Seite zu zeigen. Das kannst du in einem bunten Interview viel, viel besser als im Camp. Und viel, viel kontrollierter. Die Gefahr hier, dass du dich, wenn du dich nicht eisern an die Gesetze deines Managers hältst oder deiner Managerin, dass du da furchtbar untergehst. Und dass du die Rolle lieferst, die von dir erwartet wird. Das ist, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Leider. Sie eröffnen auch möglich neue Möglichkeiten. Ich glaube,
vom Storytelling. Also ich muss sagen, gerade der erste Teil deiner Antwort hat mich fast ein bisschen überzeugt, muss ich sagen.
Tut mir leid.
Aber es ist ein bisschen schade. Also, was ich sagen will, ist, ich habe keinen Bock drauf, dass es hier alles so vorhersehbar wird. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es alles zu abgekocht, zu professionell, zu durchgestylt und das wird nicht mehr schön. Mir fehlen überraschende Szenen, mir fehlt, dass auch mal jemand zuschlägt. Das hatten wir lange nicht mehr.
Hatten wir jemals schon mal eine Prügelei im Camp?
Ja, natürlich hatten wir eine Prügelei im Camp.
Da habe ich nicht erinnert.
Larissa Marold ist geschlagen
worden. Ach ja, stimmt.
Erinnerst du
dich? Ja, ja, ich erinnere mich. Ist auch lange her.
Sie war in Staffeln
9.
Staffel war das eigentlich?
10, 9 oder 10, 8?
2014 war das. Dementsprechend ist das
Staffel 9. Oder so, oder 8.
Hä?
Wir sind in Staffel 13 jetzt. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir sind jetzt in Staffel 13 des Dschungelcamps.
Ach so, stimmt, ja. Nee, sie war nicht in Staffel 9. Das kann man gar nicht sagen.
Das ist ewig her. Das war noch vor unserem Podcaste.
Larissa, Marold ist Staffel 8 gewesen. Ja, siehste. So, Staffel 8, guck. Und Staffel 8 war im Jahr 2014. Also, 5 Jahre her. Und da waren Melanie Müller, Jochen Bendel, Tanja Schumann, ne? Und geschlagen wurde sie von Winfried Glatzeder. Der sagte ja, ich habe sie nur geschubst. Ist der nicht mittlerweile auch verstorben, oder?
Von dem lange nichts mehr gehört.
Der lebt noch.
Ach, der lebt noch.
Der lebt noch.
Er lebt noch. Er lebt noch.
Da gab es ein hervorragendes. War das in einem Online-Exclusive vom Neo-Magazin? Ich meine ja, das Spiel. Das gab es ein tolles Spiel. Tot oder lebendig?
Ja, ist doch ist das, was man sich jeden Tag fragt, wenn man plötzlich jemandem einfällt, prominenter XY, lebt der eigentlich noch?
Ja, und da gab es nämlich Tot oder lebendig, war ein bisschen, also da ist im Publikum doch oft das Lachen im Halse stecken geblieben. Fand ich aber ganz groß. So, egal. Übrigens auch die Staffel mit Mola Adebisi und Julian F.M. Stöckel und der Wendlerin natürlich. War eine gute Staffel damals. Kann man sich nicht übrigens. Danach kam nicht mehr viel. Bis auf so einzelne Lichtblicke wie Walter Freibald und Rolf Zacher. Rolf Zacher hat aber mittlerweile die Ohren angelegt. So.
Wir hören uns.
Jetzt haben wir es auch, glaube ich, raus. Wir hören uns. Ja, täglich.
Genau, live, also nicht live. Live-Sendungen überlegen wir uns spontan.
Soweit kommt es.
Genau. Wie gesagt, hört uns diesen Podcast, abonniert uns auf Apple Podcast. Laut Guidelines dürfen wir nicht mehr iTunes sagen. Abonniert uns auf iTunes.
Das liest du dir durch?
Ja, natürlich lese ich mir das durch. Mein Name steht im Impressum. Natürlich kümmere ich mich um solche Dinge.
Na gut, wenn du meinst. Ja.
Genau, abonniert uns und kommentiert uns auf Apple Podcast, Google Podcast. Ich weiß nicht, ob Google Podcast Bewertungen hat. Spotify hat auch keine, aber da kann man uns auch abonnieren. Wir sind auf Instagram, @Dschungelpodcast, auf Facebook Dschungelpodcast, aber auf Twitter sind wir Dschungelpod.
Genau, weil Twitter-Handle ist immer nicht, darf nicht so lang sein und dieses.
Genau. Schreibt uns Kommentare, E-Mails. Wir bauen gerne Hörerinnen-Feedback ein. Das haben wir in den letzten Staffeln auch gemacht. Machen wir auch weiterhin. Schreibt uns eure Theorien. Wir sind hier offen für jegliche Form von Eingaben.
Immer. Immer. Sehr offen sogar. So, wir müssen auflegen. Also, wir legen natürlich nicht auf. Ja, weil wir machen das ja alles mit Klicken. Ja. Wir machen das heute remote, wie man so schön sagt.
Machen wir aber auch jetzt die nächsten 2 Wochen tatsächlich.
Vermutlich, ja. Also bis auch vielleicht mal am Wochenende oder so. Wir haben ja alle viel zu tun, nicht wahr?
Richtig. In diesem Sinne, wir hören uns Samstag das nächste Mal.
Moment.
Heute ist
wen meinst du jetzt mit wir?
Na, wir im Sinne von wir und die Hörerinnen. Also sie hören uns.
Ach, bei uns ist ja auch schon Samstag.
Ja.
Weil es ist ja nachts.
Richtig.
Ja, ich verstehe.
Wir hören uns Samstag. Bis dann.
Tschüss.